nehmt die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Das ist die Hälfte des Äthers, die feministische Themensendung am Montagabend. Hallo zusammen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Mia und für euch im Studio. In dieser Sendung geht es um Theater. Genauer um politisches Theater. Nämlich Theater, das Antirassismus auf die Bühne bringt. Um das aufzulösen, geht es nämlich um die beiden Stücke Bullestress und Ich kann es Zündhölzli anzünden, beide geschrieben von Fatima Mumuni und Laurin Buser und inszeniert von Suna Gürler am Schauspielhaus Zürich. Das Lora war wie immer für euch mit dabei bei einer Aufführung und hat aufgenommen. In beiden Stücken stehen vor allem junge Menschen auf der Bühne und erzählen von Rassismus, der ihnen widerfahren ist und tagtäglich widerfährt, von Diskriminierung aufgrund dieses Rassismus und von ihren Gefühlen. Das ist erst einfach mal ein Anlass dafür, sich zu freuen. Endlich taucht antirassistisches Theater auf den jahrhundertelangen weiß-dominierten Bühnen, Schauspielbühnen Zürichs auf, die von rassistischen und klassistischen und sexistischen Strukturen gehalten wurden. Wir haben alle auf solche Stücke gewartet. Endlich sind sie da. Es lohnt sich aber trotzdem, genauer hinzuschauen und Fragen zu stellen, wie revolutionär diese Stücke denn wirklich waren oder sie es geschafft haben, mit der weißen Dominanz zu brechen. Oder auch, ob das überhaupt möglich ist in einem strukturell rassistischen Theaterhaus, um diesen beiden Stücken Bullestress und Ich kann es Zündhölzli anzünden auch gerecht zu werden und sie nicht einfach durchzuwinken. Wir fragen uns auch, wie weit sind sie gegangen mit Kritik und Konfrontation und was ist überhaupt der Anspruch an antirassistisches Theater? Und für wen schlussendlich wird gespielt? Ja, am besten eben lassen sich diese Fragen mit jemandem besprechen, der die selbst auf der Bühne gestanden ist und am Prozess beteiligt war, alle Behind-the-Scenes-Erlebnisse teilen kann und möchte. Dafür haben Leandra und ich, Leandra wird nachher im Gespräch zu hören sein, mit Jenu gesprochen. Jenu hat in beiden Stücken mitgespielt und teilt eben mit uns Erfahrungen, Gefühle, Gedanken und Kritik zu und an den Stücken und deren Entstehungsprozessen. Wir werden dieses Gespräch in Kürze mit euch teilen, also bleibt unbedingt dran, auch wenn ihr keines oder nur eines der beiden Stücke gesehen habt, wenn beide umso besser. Aber genau, wir werden noch einen kurzen Überblick geben, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Aber zuerst hören wir noch ein Lied, das sich Jenu gewünscht hat. Das heißt Everywhere I Go von Baby Xhosa.
Oh,
versprochen, erzähle ich kurz, um was es in Bullestress geht. Bei Bullestress sind 5 junge Menschen auf der Bühne. Sie sind eine Freundinnengruppe und machen zusammen Musik in einem Studio, das gleichzeitig Schauplatz des Stücks ist. Ja, da hören wir gleich mal in den Anfang des Stücks rein. Wir sind der Crew und mir beschreitet jeder Weg, haben wir gehört. Innerhalb dieser Gruppe hat eine Person, die Jenu spielt, Racial Profiling und rassistische Polizeigewalt in ihrem nächsten Umfeld erlebt und teilt diese Erfahrung. Dieser Fall von rassistischer Polizeigewalt reißt alle aus der Freundinnengruppe aus dem Alltag. Alle gehen verschieden damit um. Die Bewältigungsstrategien reichen vom Hilfesuchen bei der Justiz, von Recherche und Aktivismus, von militanten Aktionen bis zu gemeinsamen Ausräuchern oder Wegsaufen der Aussichtslosigkeit und Ungerechtigkeit. Die SchauspielerInnen rollen Fälle rassistischer Polizeigewalt in der Schweiz auf, die tatsächlich passiert sind, und erinnern so an die Getöteten oder Verletzten, deren Namen in der Schweiz fast nie Mensch kennt. Das Publikum wird dabei an die Hand genommen, aber auch konfrontiert.
Sind die parat?
Hey!
Sind die parat?
Sind die parat?
Soll ich es nochmal sagen? Sind die parat?
Bist du parat? Bist du parat?
Hey, du, genau, du, bist du parat?
Sind die parat, hä?
Bist du parat?
Hä?
Bist du parat? Bist du parat?
Sind die parat?
Sind die parat?
Sind die parat?
Was? Sind ihr parat?
Bist du parat?
Sind ihr parat?
Bist du parat fürs zweite Stück? Ich kann ein Zündhölzli anzünden.
Zündstoffe. Stadtgespräche mit Zürcher.
Herzlich willkommen für das Publikum zu einer weiteren Ausgabe unserer Gesprächsreihe Zündstoffe, Stadtgespräche mit Zürcher. Ich bin hier der Thomas Zürcher und ich freue mich, an diesem Sonntagnachmittag so viele Menschen erschienen sind. Aber vor allem freue ich mich, dass heute so viele junge Menschen erschienen sind. Das ist nicht selbstverständlich. Herzlich willkommen!
Ja, wir haben es gehört, unmissverständlich. Das war der Beginn des Podiums, aber der Beginn des ganzen Stücks mit dem Titel Zündstoffe. Also das Podium heißt Zündstoffe, das Stück heißt Ich kann ein Zündhölzli anzünden und dem Moderator Herr Zürcher. In diesem Stück geht es auch wieder um junge Menschen und ihre Diskriminierungserfahrungen aufgrund von Rassismus und Klassismus. Eine junge Frau steht im Mittelpunkt, sie jobbt beim SEM, beim Staatssekretariat für Migration, und übersetzt von Türkisch oder Kurdisch auf Deutsch. Die Übersetzungsarbeit konfrontiert sie mit all der Ungerechtigkeit im Migrationsregime der Schweiz. Das Podium zu Beginn dauert circa die Hälfte der Spielzeit und darin wird erklärt, wieso die Protagonistin im Podium gelandet ist. Sie hat nämlich Videos über die sozialen Medien veröffentlicht, in denen sie das Migrationsregime anprangert, weil sie genug gesehen hat. Das Podium spitzt sich immer mehr zu und die Protagonistin schafft es, einen Zugang zum Gefühl Wut zu bekommen. Formen von Widerstand und militantem Widerstand. Als Ergebnis dieser Wut werden dann nach dem Podium auf der Bühne vorgeschlagen. Es ist jetzt auch Ich kann ein Zündhölzli anzünden, das uns als ZuschauerInnen, also mir und Leandra, am meisten Fragen aufgeworfen hat. Wir sind irgendwie irritiert, da wir beide das Gefühl hatten, dieses Stück sei an den Blick eines weißen, eher älteren und reichen Publikums gerichtet, obwohl der Inhalt sich klar gegen diese weiße Dominanzgesellschaft mit internalisiertem Rassismus ausspricht. Wir haben Jenu gefragt, wie Jenu dazu steht und was im Prozess vielleicht zu diesem Resultat beigetragen hat.
Also ich glaube, es ist eher eines dieser politischen Stücke, wo das ältere weiße Publikum an die Hand genommen wird und ihnen gewisse Probleme in unserer Gesellschaft oder einfach in unseren Strukturen so aufgezeigt wird. Vielleicht eher auf eine weichere Art und Weise und nicht ganz so hart und konfrontativ. Und es sind auch viele Rollen oder viele Figuren eher auf der Bühne, die, mit denen sich das ältere Publikum identifizieren kann. Und ich glaube, das ist einerseits schon auch gut, aber will man unbedingt immer die älteren weißen Leute an die Hand nehmen oder kann man das auch einfach für das jüngere Publikum, für die neue Generation machen? Ja.
Schon so die Frage, für wen dieses Stück war. So.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht dazu, es gibt auch, wir haben dieses Pressezitat gefunden, ich lese das kurz vor. Regisseurin Suna Gürler thematisiert in ihrem neuen Stück «Ich kann es zünden, die Art zünden» am Schauspiel hat Zürich auf unterhaltsame Art Formen des Widerstands gegen Ungerechtigkeiten. Das ist aus dem Senior-Web vom 14. Februar. Und wir haben gefunden, das zeigt einfach nochmal, an wen dieses Stück adressiert war. Irgendwie weiße SeniorInnen und ja, irgendwie fanden das auch ein bisschen absurd, dass dieser antirassistische Widerstand von jungen Menschen als unterhaltsam empfunden werden soll oder kann oder ja.
Ja, und auch so, es ist sehr verallgemeinert, so die Formen des Widerstands gegen Ungerechtigkeiten, es ist ja nicht wirklich sehr spezifisch und ich finde, also ja, vielleicht ist einfach für Senioren, SeniorInnen jede Art von politischem Stück einfach eine Form des Widerstandes, aber ja, also ich bin mit dir einverstanden.
Und gibt es da einen Grund, wieso diese SchauspielerInnen, die weiß waren und älter auch, die am Podium sehr viel Raum eingenommen haben, auch im ganzen Stück, dass die so viel Raum eingenommen haben? Also was ist da?
Ich glaube, es hätte schon, also es ist eine Repräsentation, wie es auch wirklich so ist, also in den verschiedensten Spaces, in denen also so öffentlich über politische Themen geredet wird. Also die meisten Podien sind ja auch so, dass es eigentlich mehr weiße Menschen hat, also nicht unbedingt alle, aber die meisten in den Medien. Und ich glaube, es ist schon auch, um aufzuzeigen, wie die Realität in Anführungs- und Schlusszeichen ist. Man sieht es halt wie schon genug, meiner Meinung nach, und vielleicht wäre diese Reproduktion zu diesem Grad vielleicht gar nicht nötig gewesen, aber es soll einfach die Realität aufzeigen. So. Ja.
Gleichzeitig war in der Einführung vom Stück zum Beispiel wurde auch gesagt, dass es eine große Heterogenität gibt im Schauspielteam. Was löst das bei dir aus oder wie war das für dich? Dass vielleicht dieser Widerspruch von irgendwie, dass sich das Schauspielhaus irgendwie anpreist mit dieser Heterogenität und gleichzeitig nehmen alte weiße Männer viel Raum ein und ja.
Ich glaube, es ist ein sehr gutes Beispiel, wie verschiedene Dinge im Schauspielhaus ablaufen. Also dass das Bewusstsein für eine Situation oder für wie gewisse Stücke oder, also, wie soll ich das jetzt sagen? Es ist einfach so dieses, wir sagen das eine, aber wir machen das andere. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür. Und da es uns ja bewusst ist, müssen wir es nicht weiter angehen oder so bearbeiten oder verändern. Weil es uns ja bewusst ist und wir es ja gesagt haben. So,
ja. So wie ein Greenwashing mit Diversity.
Ja, auf jeden Fall. Also es laufen meiner Meinung nach sehr viele Dinge so ab im Schauspielhaus. Einfach ein gewisses Image gegen außen, aber hinter den Kulissen werden die Themen nicht auf die offene und bewusste Art und Weise besprochen oder angesprochen.
Wie war der Auswahlprozess für das Stück? Also wie sind Leute auf dich zugekommen?
Also jetzt bei Zündhölzli gab es kein Casting. Da hat Suna eigentlich Leute angefragt, die Suna schon kennt oder gekannt hat. Nicht unbedingt mit persönlicher Zusammenarbeit, aber zum Beispiel Linus. Linus spielt die Rolle von... Ich weiß nicht mehr, wie seine Rolle heißt. Aber Linus' Rolle, er war auch in einem Jugendclub letztes Jahr, nicht in Sunas Jugendclub, aber sie hat ihn dadurch auf der Bühne gesehen. Ich war in einem Jugendclub von Suna, Mira hat mal bei ihr ein Praktikum gemacht. Pelin hat auch schon, also es sind einfach, wir haben alle schon mal mit ihr gearbeitet von den Jugendlichen her. Und sie hat halt auch die Rollen, also sie hat Menschen angefragt, die für sie ein gewisses Profil erfüllen, würde ich jetzt sagen. Also meine Rolle ist ja sehr politisiert, aber auch sehr politisiert so von der ganzen Black Lives Matter Bewegung, aber auch Black Panther Bewegung und so, und dafür braucht man ja eine schwarze Rolle, und da sie mich ja schon kannte, hat sie wahrscheinlich mich angefragt. Miras Rolle ist ja auch sehr, sehr politisiert, und Mira persönlich ist ja auch sehr politisch aktiv, und wahrscheinlich hat sie auch deswegen angefragt. Und Pelins Rolle ist Türkin, und Pelin ist auch Türkin, soweit ich weiß es aber nicht zu 100%, kann halt auf jeden Fall türkisch, deshalb wurde sie angefragt. Also es gibt schon sehr spezifische Kriterien, weshalb man angefragt wird von Suna. Sie sieht schon auch immer bei jeder Person ein Potenzial oder eine Art Talent, und deshalb fragt sie die Person auch an, aber es ist schon auch, ich brauche eine schwarze Person und ich hätte gerne eine Person, die sonst auch politisch aktiv ist, dass das auch auf der Bühne real genug rüberkommt. Also meiner Meinung nach, das ist einfach aus meiner Erfahrung. Ja, und bei Pelin, die Schwester von Eldem spielt, Eldem ist die Schwester von der Rolle von Elif, von Yalas. Beide können Türkisch, und deshalb wurden sie halt auch angefragt. Genau.
Das, also daher hat sich so diese Diversity-Strategie irgendwie schon auch in diesem Auswahlprozess gezeigt.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ja, man kann halt nicht ein politisches Stück aufführen mit nur weißen Personen. Das geht halt jetzt nicht mehr. So. Also ist es, ja, ziemlich, ja, obvious.
Naheliegend, ja. Ja, voll.
Ja, kann denn überhaupt ein antirassistisches Theater, also kann das überhaupt passieren in einem strukturell rassistischen Theaterhaus? Ja.
Also meiner Meinung nach nicht eigentlich. Also auch aus persönlicher Erfahrung in den politischen Stücken, in denen ich mitgemacht habe, habe ich im Prozess viele Mikroaggressionen erlebt. Auf verschiedenen Ebenen, ob das jetzt mit meinen Haaren zu tun hatte oder einfach kleine Kommentare oder einfach Unvorsichtigkeit dem Thema gegenüber, weil es mich halt auch persönlich betrifft. Und es geht einfach nicht in einer Institution, die, sagen, ich weiß nicht, 10, 20 Jahre hinterher ist, einfach in den Strukturen dann plötzlich ein komplett antirassistisches oder einfach Antidiskriminierungstheater zu kreieren. Vor allem, weil, also die neue Intendanz hat das ja versucht, also die neue Intendanz hat tolle RegisseurInnen eingeladen, hat ein viel diverseres Programm auch, aber sie haben ein Schauspielhaus übernommen, das schon seit mehreren Jahren da war, und die Leute in der Technik und viele Jobs werden immer behalten, also bleiben einfach, auch wenn die künstlerische Leitung sich verändert. Und es geht einfach nicht. Also ich finde es einfach sehr unrealistisch. Vor allem, wenn einer Intendanz nur 3 bis 5 Jahre gegeben wird, um etwas komplett zu verändern. Und man kann ja auch nicht einfach Leute basierend auf politischer Sicht, wie nennt man es, kicken. Also, ja. Aber es ist schon auch so, also ich weiß, im Schauspielhaus gibt es alle verschiedenen politischen Einrichtungen. Es gibt Leute, die die SVP wählen. Also es ist so, es gibt alles. Es ist sehr, sehr divers. Und es gibt sehr viele verschiedene Meinungen auch zu der neuen künstlerischen Leitung und wie sie das machen und wie divers es ist, also auch hausintern. Und deshalb ist, ja, es geht nicht. Es geht noch nicht. Never say never. Aber es braucht einfach sehr viel Zeit. Und wenn dann die Stadt kommt oder der Kanton kommt und die Leitung, also den Vertrag nicht verlängert, dann ist die Möglichkeit für eine Veränderung wird einfach immer, immer kleiner, weil jedes Mal kommt eine neue Leitung und jedes Mal muss man sich neu daran gewöhnen und man kann die Probleme nicht wirklich tief angehen. Und das braucht einfach Zeit. Und wenn einem die Zeit und die Ressourcen nicht gegeben werden, dann bleiben wir einfach in den Strukturen, in denen wir auch überall in der Gesellschaft sind. Und das ist einfach rassistisch.
Es braucht Zeit und auch der Wille dazu, oder ja. Wenn die Personen, die das Schauspielhaus finanzieren, irgendwie da kein Interesse dran haben, dann passiert einfach nichts.
Ja, genau.
Gleichzeitig vielleicht, ich habe gefragt, ob es möglich ist, einem strukturell rassistischen Schauspielhaus, aber vielleicht auch, um noch, ich wollte auch so die klassistische Struktur noch ansprechen.
Mhm.
Also irgendwie schon nur die Innenarchitektur oder Preiskategorien, mhm. Ja.
Also es gibt immer noch sehr starke Hierarchien im Theater und es ist, ich finde, das Problem ist, wenn man sagt, man will keine Hierarchien, aber sie halt eben, sie sind einfach schon so tief in den Prozessen drin, dass es eigentlich nicht geht. Man kann die nicht von einem Tag auf den anderen abbauen und es ist auch komplett normal. Aber meiner Meinung nach ist ein bisschen das Problem, dass man die ganze Zeit so auf dieser scheinheilig ist dem Ganzen gegenüber und sagt, wir haben keine Strukturen mehr oder wir versuchen es, statt zu sagen, okay, es gibt, also ne, nicht Strukturen, Hierarchien. Anstatt zu sagen, ja, gewisse Hierarchien sind so und so und so, mhm. Und wir schauen das an und wir versuchen vielleicht Step by Step das abzubauen, statt einfach zu sagen, wir haben keine Hierarchien und alle sind auf dem gleichen Level, will. Es ist einfach nicht so. Und es ist auch okay, dass es nicht von einem Tag auf den anderen nicht mehr so ist. Aber man muss einfach, es braucht einfach viel mehr Ehrlichkeit in dem ganzen Prozess, auch mit sich selber. So. Ja. Und die Preise sind absurd. Geht an den, wenn Theater Montag ist und ihr gerne ins Theater geht bitte zahlt so wenig ihr wollt am Theater Montag und gönnt euch das Theater unbedingt.
Der Theatermontag ist ein Montag im Monat, oder?
Ja, ich glaube.
Wo Mensch so viel zahlen kann, wie Mensch will, oder?
Genau.
Mhm. Ja, dazu passt vielleicht die Frage, wie so die Auseinandersetzung mit Rassismus innerhalb vom Prozess war, also im Team, jetzt für Zündhölzli spezifisch. Ja, der Umgang damit, wie war das?
Also wir hatten viele Diskussionen über die Thematik, auch mit Fachpersonen, auch mit, also es war eine, sorry. Also, wir haben viel über die Thematik gesprochen, wir hatten viele Diskussionen drüber, sehr offene Diskussionen, in denen auch Fachwörter noch spezifischer besprochen werden, weil ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil es werden immer so viele große Wörter herumgeworfen, aber man setzt sich nicht wirklich mit der Sprache auseinander und was es genau bedeutet und wie Mensch es versteht, sorry. Und ja, wir hatten viele verschiedene Diskurse über die Migrationsgesetze in der Schweiz spezifisch oder über generelle Diskriminierung, die Mensch erlebt, also auf einer täglichen Basis. Spezifischer auch die Diskriminierungen, die kurdische oder türkische Personen erleben, weil es im Stück ja um eine Kurdin geht. Also es ist, die Hauptrolle ist Kurdin. Aber ja, wir hatten einen sehr offenen Diskurs darüber. Im Team waren sehr viele politisierte Menschen, jüngere Menschen. Und es war eigentlich eine angenehme Auseinandersetzung. Also es ist auch sehr schön, wenn man etwas spielt, dass man das Mensch wirklich versteht, worum es geht. Ja. Also wegen der ganzen Scheinheiligkeit und Diversität gegen außen, aber innen sieht das ein bisschen anders aus. Also meine persönliche Erfahrung war, dass man sich das vorstellen kann, ich bin eine schwarze, weiblich gelesene, non-binäre Person und meine Haare sind politisch einfach an sich und verschiedene Frisuren bedeuten verschiedene Dinge. Für mich persönlich ist es sehr schwierig, meine offenen, natürlichen Haare auf der Bühne zu tragen. Das habe ich auch am Anfang der Produktion bei der Kostümbildnerin gemolden, weil also die Kostümbildnerin kümmert sich auch um die Maske und um die Haare und wie man als Figur einfach aussieht. Und ich habe sehr früh im Prozess, habe ich ihr kommuniziert, dass es für mich wichtig ist, dass sie sich damit auseinandersetzt, welche Frisur sie bei meiner Rolle haben möchte. Das hat sie nicht gemacht. In den letzten 2 Probewochen, die so oder so sehr anstrengend sind, weil man hat 10 bis 12 Stunden Tage und es ist alles sehr anstrengend, musste ich mich dann selber darum kümmern, was einfach emotional sehr anstrengend war. Und ich habe dann bei der letzten Szene, also ich habe mir dann Cornrows gemacht und ich habe dann bei der letzten Szene habe ich meinen Durag angezogen, nicht unbedingt als klarer Widerstand oder um eine krasse Aussage zu machen oder um irgendjemanden zu provozieren. Ich wollte einfach auch einen Durag auf der Pfauenbühne anziehen, weil ich nicht weiß, ob das schon mal jemand gemacht hat oder ob das überhaupt noch kommen wird, so. Und dann habe ich meinen Durag für die letzte Szene angezogen. Die letzte Szene geht 2 bis 5 Minuten und bin dann nach dem Applaus auf der Bühne gegangen. Und es war an der Premiere, also war das ganze Team hinter der Bühne. Und ich war so ein bisschen für mich, weil ich einfach das, oder? Man will zuerst verdauen, was man gerade erlebt hat. Und die Kostümbildnerin ist zu mir gekommen und hat mir dann irgendwie vorgeworfen, dass der Fakt, dass ich einen Durag auf der Bühne angezogen habe, unprofessionell sei und wieso ich das gemacht habe, weil ich ja eigentlich professionell Schauspielerin werden möchte und dass ich sie sehr wütend gemacht habe und hat mir einfach sehr viele Dinge vorgeworfen und war sehr wütend auf mich, obwohl sie sich einfach nicht damit auseinandergesetzt hat und mich in wirklich so einen extremen emotionalen Stress gebracht hat in den letzten 2 Probewochen, die so oder so sehr anstrengend sind. Und sie wusste bis zur letzten Woche nicht, was Cornrows sind und was Cornrows bedeuten. Und ja.
Das ist vielleicht noch schwierig, irgendwie so die, also wir wollen ja jetzt auch nicht da irgendwie Schuldige ausfindig machen, so, aber das ist ja schon möglich, der Regie und der Dramaturgie und der ganzen Stückerarbeitung irgendwie vorzuwerfen, dass es einfach viel zu wenig im ganzen Team thematisiert wurde und die Leute zu wenig an die Hand genommen wurden, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja,
also im Nachhinein, also das Ganze hat mich auch sehr emotional gemacht und ich habe das auch so angesprochen. Und im Nachhinein hatte ich dann ein paar Gespräche darüber. Ich werde sogar später auch noch ein Gespräch darüber führen müssen, weil mir meine Haare nicht bezahlt werden wollen vom Schauspielhaus. Ich persönlich habe das Geld einfach nicht. Und also es ist schon auch ein Vorwurf der Regie gegenüber, weil ich mit dieser Regie ein Jahr davor, also ein paar Monate davor, ein anderes Stück gemacht habe über Rassismus gegen schwarze Menschen. Und ihr auch meine Beziehung zu meinen Haaren eigentlich bewusst war und sie in dem ganzen Prozess auch nicht wirklich, mich nicht wirklich unterstützt hat. Überhaupt nicht. Und ich wurde ein bisschen so dargestellt, als wäre ich so irgendwie eine schauspielende Person, die jetzt wieder irgend so ein Problem macht wegen den Haaren und dass es irgendetwas Ästhetisches ist, wenn es einfach wirklich, es hat einfach mit meiner Identität zu tun und es geht viel, viel tiefer als wie ich jetzt aussehe. Es ist, was ich empfinde mit meinen Haaren. So. Also es ist schon, es, es werden einfach Dinge viel zu spät ernst genommen. So.
Nochmal zum Stück an sich. Hast du persönlich oder ja, Kritikpunkte an dieses Stück? Also ich kann es Zinnhölzli-Azünde.
Ich finde, der erste Teil, also das Podium, nimmt sehr viel Zeit und Raum ein. Natürlich muss die Geschichte eingeführt werden. Mensch muss verstehen, worum es geht. Für den roten Faden und für den Bogen. Ich hätte es, glaube ich, schön gefunden, wenn der Teil im Kopf von der Hauptperson auch ein bisschen länger gewesen wäre und wenn in diesem Teil noch mehr die Emotionalität von Wut angesprochen worden wäre und vielleicht auch noch ein bisschen genauer oder spezifischer, wie Wut gelesen wird, wie Wut anders gelesen wird, weil es wird schon auch angedeutet, aber meiner Meinung nach nicht genug und auch es wird bei weiblich gelesenen Personen anders gelesen, aber es wird auch bei schwarz-weiblich gelesenen Personen anders gelesen. Also ich glaube, ich hätte es schön gefunden, wenn das noch ein bisschen mehr thematisiert worden wäre und aber auch, was man macht nach einem Wutausbruch und wie man dort gehalten wird oder wie man, wie Mensch so, welche Unterstützung Mensch sich holen kann vor einem Wutausbruch, weil im Kopf der Hauptperson versuchen die Stimmen, die Hauptperson so zu provozieren, dass sie endlich mal wütend wird und so. Und dann hat sie auch einen Wutausbruch und dann auch einen sehr langen Monolog, aber so wie gehe ich danach mit Wut um? Ich glaube, ich hätte es schön gefunden, wenn man noch damit aus dem Stück rausgelaufen wäre, dass das Mensch sich einfach Unterstützung holen kann und Halt holen kann, weil man kann zusammen wütend werden und dann sich auch gegenseitig halten. So. Ja.
Wir würden jetzt ein paar Fragen gehen zum Prozess im Stück, aber auch zum Prozess im anderen Stück, das du gerade auch angesprochen hast, im Bullerstress. Genau. Als erste Frage, wie groß war der Anteil an eigenen geteilten Erfahrungen von euch Schauspielenden, die im Stück dann aufgenommen wurden?
Also bei Ich kann es Zünhölzli anzünden wurde bei der Rolle der Schwester, bei Eldems Rolle, wurden gewisse Erzählungen von ihrem echten Leben mit ins Stück genommen. Ich meine, es müssen nicht immer unbedingt Erzählungen sein. Es ist auch einfach das Thema, das Thema ist ja die Erfahrung sozusagen und deshalb, also bei Zünhölzli ist es für mich ein bisschen schwierig, so darauf einzugehen, weil ich mich bei Zünhölzli emotional davon entfernt habe und nicht so viel geteilt habe. Und auch die Geschichten von anderen nicht so an mich herangelassen habe. So. Ich weiß einfach, dass eben bei Eldems Rolle gewisse Dinge im Stück sind. Bei Bullestress, ja, also meine Rolle war vor allem, als wir das letztes Jahr 2022 gespielt haben, war sehr viel von meiner Rolle sehr nah an mir, an meiner Persönlichkeit, an der Person, die ich war. Was mir das Spielen auf eine gewisse Art und Weise erleichtert hat, weil ich Laie bin, weil ich keine Ausbildung habe als schauspielende Person, was halt dann auch macht, dass die Emotionen auf der Bühne viel realer aussehen oder viel echter auch rüberkommen, weil sie halt auch echt sind. Ich kann einfach sagen, es werden vor allem die Emotionen in den verschiedenen Erfahrungen ausgenutzt auf der Bühne, meiner Meinung nach. Es werden einem nicht wirklich Tools gegeben, um sich zu distanzieren. Und weil die Themen, die besprochen werden, meistens die Jugendlichen in den Stücken direkt betreffen, ist vieles eigene Erfahrung. Wie man es spielt, wie man es rüberbringt, ist so, wie man es empfindet, jeden Tag. Und das ist halt über längere Zeit überhaupt nicht gesund. Ja. also bei Bullestress, das war mein erstes, meine erste richtige Produktion. Dort habe ich mich extrem geöffnet, weil das Thema mir auch wichtig ist, weil ich mich auch selber sehr viel mit Rassismus gegen schwarze Menschen auseinandersetze, auch schon vor Bullestress. Und dort habe ich sehr viel von mir geteilt, sehr viele Erfahrungen geteilt, sehr viele Gefühle geteilt. Und das wurde halt im Nachhinein, vor allem im ersten Teil vom Stück, ausgenutzt. Mir wurden die Tools nicht gegeben, um mich zu distanzieren von den Dingen, die meine Rolle, also von den Emotionen, die meine Rolle empfindet. Und ich musste jeden Abend einen Bogen empfinden oder einen Bogen erleben, der eigentlich jedes Mal in einem Burnout endet. Also meine Rolle Ella, sie hat am Schluss wie eine Art Activist-Burnout, weil sie sich einfach die ganze Zeit zu viel damit auseinandersetzt und kippt dann auch um. Und das ist bei mir beim ersten Block von Aufführungen ist mir das auch passiert. Also ich hatte auch ein Burnout wegen dem ganzen extrem emotional belastenden Prozess.
Was waren für dich so die größten Unterschiede bei Zündhölzli und Bullestress so im Prozess?
Schon meine Erfahrung. Ich hatte einfach eine sehr klare Einstellung vor Zündhölzli, weil Zündhölzli kam nach Bullestress und weil ich mich selber halt durch Bullestress so viel besser kennenlernen konnte, habe ich dann halt auch herausgefunden, wie ich bei diesen politischen Stücken arbeiten möchte, wie sehr ich mich einbringen möchte und kann auch. Und deshalb war Zündhölzli für mich viel mehr ein klarer Arbeitsprozess und nicht ein so emotionaler Prozess, der auch so eine eigene Geschichte ist. Und weil ich halt auch bei Bullestress die Hauptrolle habe und bei Zündhölzli einfach eine Nebenrolle, ist es auch nochmal ganz anders mit dem ganzen Text, den man auswendig lernen muss. Also Zündhölzli, den Text von Zündhölzli habe ich in 2 Tagen auswendig gelernt, den Text von Bullestress, das hat schon 8 Wochen gedauert, weil ich einfach so viel Text habe. Und das macht das Ganze halt auch viel anstrengender, so je mehr man auswendig lernen muss. Aber ja, also Bullestress war für mich einfach sehr persönlich, sehr emotional und Zündhölzli war sehr, also ein sehr klarer Job einfach. So. Also es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich liebe zu spielen, ich liebe auf der Bühne zu sein. Aber Zündhölzli war mehr ein Job als ein full creative process. So.
Und die Auseinandersetzung mit Rassismus, war die anders in Bullestress als in Zündhölzli?
Ja, also bei Bullestress hatten wir Mandy Abushok. Sie hat uns während dem ganzen Prozess eigentlich mit Workshops begleitet, was sehr angenehm war, weil wir sie dadurch immer besser kennenlernen konnten. Sie hat uns gekannt, sie hat dann auch irgendwie verstanden, wie sie uns gewisse Dinge besser erklären kann. Sie hat Leute eingeladen. Es war eine bessere Struktur, meiner Meinung nach. Also es hat so ineinander gepasst, weil es einfach eine Person war, mit der wir darüber geredet haben. Und bei Zündhölzli wurden halt verschiedene Leute eingeladen, was halt alles weniger beisammen gehalten hat. So. Es waren einfach verschiedene Inputs von verschiedenen Menschen. Und bei Mandy war es alles zusammen. Und sie war auch immer für uns da, so danach. Und wir konnten immer auch noch mit ihr drüber sprechen, weil sie auch diese Ausbildung hat und auch für einen emotional da sein kann, nachdem man diese Themen bespricht, was extrem wichtig ist, meiner Meinung nach. Und bei Zündhölzli gab es das nicht wirklich. Also es gab die Diversitätsagentin Juvi. Sie ist ein toller Mensch. Sie macht ihren Job. Also sie ist perfekt, meiner Meinung nach. Sie ist aber halt nicht, sie war nicht wie Mandy irgendwie sehr regelmäßig auf den Proben für uns da. Und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, auf Leute zuzugehen, wenn man diesen emotionalen Halt brauchen würde. Aber das hat nichts mit Juvi zu tun.
Die Schwelle ist einfach größer, so
genau,
solche Personen
genau
anzugehen. Ja.
Das Stück Bullestress hat ja im Schiffbau stattgefunden und das andere, Hannes Zündhölzli, hat in der im Pfauen. Hat das deiner Meinung nach einen Einfluss gehabt, die Spielorte auf das Stück an sich, das Spielen oder auch den Prozess?
Also ich finde, im Schiffbau, in der Box, weil es ein kleinerer Raum ist, ist man viel näher am Publikum und es gibt halt jedem Auftritt ein bisschen mehr ein familiäreres Gefühl. Aber ich meine, bei Bullestress ist es auch, also das Bühnenbild ist ja auch wie im Studio einer Freundesgruppe, also einer Freundinnenschaftengruppe, Freundesgruppe, ja. Und es ist wie, das Publikum wird dazu eingeladen, uns zuzuschauen. Und bei Zünnelsli finde ich es noch viel mehr wegen diesem Überraschungseffekt von dieser Explosion oder Implosion und dieser konstanten Provokation und einfach diesem mehr skurrilerem Stil oder skurrilere Inszenierung ist es halt nicht so familiär. Und ich finde halt auch, es macht einen riesen Unterschied, wenn man so auf einer Bühne steht, die über dem Publikum steht, und wenn man einfach so auf der Bühne ist und es ist wie der Boden, was bei der Schiffbaubox ist. Und beim MV ist es halt viel schwieriger, alle Zuschauenden zu sehen. Und ich persönlich schaue den Leuten sehr gerne in die Augen, wenn ich spiele. Und bei Zünnels ist das nicht ganz so einfach, weil man halt so höher ist und das Licht scheint so in die Augen. Und ja, bei Bullestress ist es einfach viel, viel angenehmer und viel näher. Man ist viel näher mit dem Publikum, man spürt sich viel besser so.
Ja, das war auch mein Eindruck bei Bullestress, dass es irgendwie viel intimer ist und dass man mit euch das durchlebt. Und ja, Zündhölzli ist man irgendwie abgekapselt. So. Was sagen so befreundete, Bekannte von dir aus der BIPOC-Community zu den beiden Stücken?
Also ich kann es Zündhölzli erzählen. Über das Stück habe ich eigentlich noch nicht so viel geredet mit den Menschen in meinem Leben, die es schauen kommen. Also ja, wahrscheinlich, weil ich persönlich auch nicht so emotional in diesem Stück involviert bin und deshalb nicht unbedingt darüber sprechen möchte. Aber bei Bullestress waren schon auch die meisten Reaktionen so danach, also die meistgestellte Frage ist so, geht's dir gut? Weil es halt schon sehr ein heavy, heavy Stück ist und auch sehr realistisch ist. Auch wie sich jetzt meine Rolle so fühlt und der Bogen, der Ella durchmacht, so, das ist sehr intensiv. Und ich glaube, damit können sich auch viele schwarze Menschen in meinem Umfeld identifizieren. Und die meisten haben sich eher Sorgen gemacht oder halt auch haben sich sehr repräsentiert gefühlt in den verschiedensten Rollen und verstanden gefühlt. Also es war entweder so ein bisschen Schock und Sorge oder so ein Gefühl von Verständnis. Ja.
Das heißt, eine Repräsentation war irgendwie da. Wie war das für dich? Also hast du dich repräsentiert gefühlt im Stück? Also vor allem jetzt im Bullenstress, oder was hat dir da auch noch gefehlt?
Also ich habe mich auf jeden Fall repräsentiert gefühlt. Ich glaube, es ist sehr schwierig. Also jeder Mensch ist halt so unique, eigenartig. Dass es halt schwierig ist, jede Person zu repräsentieren. Ich finde, es hat schon eine gute Auswahl. Bei Bullestress. Ich glaube, die Rolle von Nabil, Nabils Rolle ist, also Nabil geht, ist ein schwarzer Mann, also es ist ein schwarzer Mann und sein Umgang mit Rassismus ist, er versucht Rassismus wie zu ignorieren oder zu überspielen oder einfach Witze daraus zu machen und sich so extrem an die weißdominierte Gesellschaft anzupassen, dass er als ungefährlich gesehen wird und als so der nette schwarze Freund, so, was halt so ein Schutzmechanismus ist, der viele schwarze Menschen kennen. Also ich bin auch so zu einem, also sehr internalisiert bei mir, weil auch mein Vater, der in den 80er Jahren in die Schweiz gekommen ist, also mein Vater ist schwarz aus Benin, er musste halt so überleben. Und weil er so weil das so seine Überlebensstrategie war, hat er mir das wie auch mitgegeben. Und ich erkenne mich in Nabils Rolle einfach extrem wider. Vielleicht nicht so, wie er damit umgeht, aber ich glaube, die meisten schwarzen Menschen und auch sehr viel unbewusst so versuchen, so mit Rassismus umzugehen, weil es einfach einfacher ist, als die ganze Zeit der Realität in Anführungs- und Schlusszeichen ins Gesicht zu schauen. So. Ja. Also mehr Nabil und mehr auch Verständnis für seine Rolle. Weil meine Rolle, Ella, ist sehr wütend auf ihn, dass er so mit Rassismus umgeht. Aber ich finde, es soll viel mehr Verständnis, man soll viel mehr Verständnis dafür aufbringen, weil es ist schwierig und es ist sehr viel Schmerz. Und die ganze Zeit ehrlich mit sich selber sein und die ganze Zeit zu sehen und zu hören und alle Mikroaggressionen wahrzunehmen, das ist einfach, es geht einfach nicht so. Also, ja.
Hat sich dein Verhältnis zu Bulle-Stress im Laufe aller Aufführungen und Wiederaufnahmen verändert?
Ja, also im ersten Aufführungsblock letztes Jahr war ich ja noch viel zu nahe an meiner Rolle und sie ist mir auch viel zu nahe gekommen und ich konnte mich überhaupt nicht gut distanzieren beim Spielen und eigentlich jeder Auftritt habe ich den emotionalen Bogen mitgemacht und war jedes Mal kaputt und hätte eigentlich jedes Mal eine Woche Pause gebraucht, aber hatte zum Teil 3 bis 4 Aufführungen pro Woche, was halt dann zu einem Burnout geführt hat. Und jetzt bei der Wiederaufnahme konnte ich mich viel besser distanzieren, konnte viel eher einfach in die Rolle schlüpfen, auch diese Rolle ehren auf eine gewisse Art und Weise, weil sie erzählt etwas, was sehr wichtig ist, und sie dann auch wieder ablegen nach dem Stück. Und nicht jedes Mal, also so bei 2 Auftritten hat es mich immer noch so extrem mitgenommen, aber es nicht bei jedem Auftritt. Und das war sehr schön, weil ich finde, das Stück ist ein schönes Stück, auch wenn der Prozess schwierig war, aber ich finde, das Stück ist sehr schön, es wurde auch sehr schön geschrieben und es ist mir eine Ehre, so diese Geschichte erzählen zu können und es ist schön, das machen zu können, ohne mich selber kaputt zu machen. So.
Mega wichtig. Mhm.
Ja, gibt es noch etwas, das du gerne teilen möchtest? Oder ja?
Los. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe das vorher schon angesprochen, aber also ich glaube, was mein Problem ist mit den politischen Stücken am Schauspielhaus, mit den politischen Stücken, in denen viele Jugendliche mitspielen. Die Jugendlichen auf der Bühne sind meistens nicht professionell, sie haben meistens keine Ausbildung. Und in der Schauspielausbildung lernt man sehr, sehr viel. Es ist ein sehr anspruchsvolles, intensives Studium, in dem man halt auch lernt, sich selber von der Rolle zu distanzieren, in Emotionen, also Emotionen zu empfinden oder in Emotionen reinzugehen, auf eine Art und Weise, die nicht schädlich ist für einen selber. Und in den beiden Prozessen Zynhölzi und Bullestress, also für mich jetzt spezifisch Bullestress, wurden mir die Tools dazu nicht gegeben, mich von meiner Rolle zu distanzieren, was halt dann auch zu einem Burnout geführt hat, weil ich einfach meine persönlichen Emotionen jeden Abend auf der Bühne gezeigt habe, was natürlich sehr real war für das Publikum, weil es halt auch real war in dem Moment für mich. Aber also nach Bullestress habe ich mich halt wirklich gefragt, ob ich überhaupt Schauspiel machen möchte, weil es mich so kaputt gemacht hat. Und ich finde einfach, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, wenn man Themen anspricht, die sie persönlich betreffen, oder auch einfach, es muss einem nicht unbedingt persönlich betreffen, wenn man so schwere Themen auf der Bühne anspricht, dann muss man viel, viel, viel mehr Rollenarbeit machen, als bei den beiden Stücken jetzt gemacht wurde, aus meiner Erfahrung. Weil ich finde es toll, wenn Jugendliche Theater machen, ich finde es wichtig und ich finde es auch wichtig, dass People of Color Theater machen, aber es ist einfach so wichtig, dass einem die Struktur und der Halt und die Tools gegeben werden, dass man das über längere Zeit machen kann. Und auf eine nicht destruktive Art und Weise. Und es wird zu fest romantisiert, der Schmerz in der Kunst generell wird zu fest romantisiert, es wird zu oft gesagt, ja, es ist halt einfach so, es ist halt so hart, es muss nicht einfach so sein. Man kann sich mehr Zeit nehmen, man kann mehr Geduld haben und man kann den Leuten Hilfe geben und Tools geben. So. Ja. Man ist nicht ein... Emotionen sind nicht, müssen nicht besser sein, nur weil sie von einem selber rauskommen. Man kann alles lernen. Ja.
Aber du machst weiter mit Theater, oder?
Of course, ja. Ich liebe es. Ja.
Ja, danke so viel mal, dass du da warst.
Danke euch.
Das war das Gespräch mit Jenu. Jenu hat in Bullenstress und Ich kann es Zündhölzli anzünden, den beiden Theaterstücken vom Schauspielhaus, inszeniert von Suna Gürler, mitgespielt. Und das ist auch das Ende unserer Sendung zu antirassistischem Theater. Ja, und wie Jenu auch schon gesagt hat, geht unbedingt ins Theater. Geht vor allem ins Theater, wenn am Schauspielhaus zum Beispiel Theater Montag ist, wo Mensch zahlen kann, was Mensch will. Dieses Format will ja genau Theater zugänglicher machen für alle. Deshalb lohnt es sich, dass, diese Chancen zu nutzen. Es gibt auch Enter Spaces. Das ist eine Gruppe, eine geschlossene BIPOC-Gruppe. BIPOC bezieht sich auf Schwarze, Indigene und People of Color und ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassismus erfahren. Und Enter Spaces will Raum und Platz und Safer Spaces kreieren, in denen BIPOC-Perspektiven empowern, zu Wort kommen können. Und die Gruppe, glaube ich, zusammen zu den Vorstellungen im Schauspielhaus und nachher wird noch darüber gesprochen. Ja, das einfach noch als Information für Menschen, die vielleicht gerne mehr oder überhaupt ins Theater gehen möchten, aber irgendwie keinen Anschluss finden oder sich gerne da auch mehr vernetzen möchten. Jetzt hören wir noch ein letztes Lied, das sich Jeno gewünscht hat. F-U-B-U von Solange. Schönen Abend und bis bald.
All my niggas in the whole wide world. All my niggas in the whole wide world. Made the sun and make it all yours. Time for us. This shit is for us. All my niggas let the whole world know. Play the song and sing it on your terms for us. This shit is for us. Don't try to come for us. All my niggas got the whole wide world. Tell them niggas that it's all our turn. This us. Some shit is a must. Some shit is for us. When you know you gotta pay the cost. Play the game just to play the boss. So you're thinking what you gain, you lost. But you know your shit is taken off. Oh, when you're driving in your tinted car. And you're criminal. Just who you are, but you know you're gonna make it fine. Oh, when you're feeling all alone, and you can't even be you up in your home. When you even feeling it from your own, when you gotta figure it out. When a nigga trying to board the plane, and they ask you what's your name again. You're running out of dims to